So, ich muss nicht nochmal Hallo sagen, habe ich euch ja vorhin schon, aber trotzdem schön, immer wieder hier vorne zu sein und euch mit euch Dinge zu teilen, die Gott in einem so wichtig gemacht hat. Ich möchte am Anfang meiner heutigen Predigt das mal so ein bisschen so machen, wer von euch guckt denn gerne Serien? Egal ob im Fernsehen oder Netflix und Co. heutzutage, kann man sich ja Serien angucken. Ja, das sind einige, die auch gerne sich mal was anschauen. Und üblicherweise ist das bei Serien ja so, bevor es dann weitergeht, wird erstmal der Blick zurückgeworfen und dann so da-da-da-da, was geschah bisher oder was bisher geschah, so, ne? Deswegen ganz kurz am Anfang meiner Predigt, wir befinden uns ja in einer Serie, die wir nicht nur einen Sonntag thematisieren, sondern jetzt insgesamt über 6 Sonntage hier thematisieren. Das Ganze nennt sich Ein Leben voller Segen und hängt sich an ein sehr, sehr gutes Buch von Robert Morris, einem Pastor aus Amerika, der das geschrieben hat und sehr gut ins Deutsche übersetzt wurde und wir daraus eine Menge Impulse bekommen können. Wer von euch hat denn da alles schon mal ganz ehrlich gefragt drin gelesen? Mal bitte melden. Ja, das sind doch ein paar. Ich bin stolz auf euch, dass ihr gesagt habt, ja, ich lasse mir das Buch nicht nur schenken, denn wir als Gemeindeleitung haben gesagt, wir möchten das gerne jedem hier in der Gemeinde zur Verfügung stellen. Also wenn du dieses Buch schon zu Hause liegen hast, dann fühl dich ermutigt auch darin zu lesen und nicht neben den 10 anderen Büchern, die da so rumliegen, dir zu sagen, ja irgendwann mal, sondern jetzt gerade passt das super gut in diese Zeit rein. Und wer von euch dieses Buch noch nicht bekommen hat, bitte seid so nett, kommt mal auf Christine zu oder einen von uns. Ich fürchte, uns sind die gerade ausgegangen. Aber wir probieren gegebenenfalls euch noch welche zu besorgen und sollten Haushalte hier sein, die irgendwie 2, 3 vielleicht mitgenommen haben. Seid so lieb und gebt vielleicht eins zurück, damit wir jemandem noch ein Buch geben können, der gerne auch eins hätte. Also, was geschah bisher? Wir befinden uns jetzt den 3. Sonntag in dieser Serie. Kurz den Blick zurück. Vor 2 Wochen hat Joe angefangen, über diese Serie zu starten, zu predigen. Und sein Kerngedanke war Segen. Was ist überhaupt Segen? Definition davon, was sagt die Bibel dazu und vor allen Dingen, was hat Segen eigentlich im ganz Allgemeinen mit uns zu tun? Weiter ging es dann letzte Woche mit Tanja, die über das Prinzip von Saat und Ernte gesprochen hat. Und ich kann euch nur ermutigen, solltet ihr an einem dieser Sonntage nicht da gewesen sein, geht auf unsere Homepage christuszentrum-bs.de, hört euch dort die Predigten an, ladet sie runter. Ihr könnt es auf ganz unterschiedliche Art und Weise tun und nochmal nachhören, weil so bekommt ihr wirklich den roten Faden dieser Serie mit und könnt euch richtig gut dran langhangeln und das hören. Und an dieser Stelle einfach immer ein riesiges Dankeschön an Technik, an Aufnahmen, Team, an die, die das ins Internet stellen, dass wir hinterher diese Predigt noch hören können und dafür einfach mal einen dicken Applaus an euch. Also, was bisher geschah, das Prinzip von Saat und Ernte, da will ich weitermachen, wo Tanja letzte Woche aufgehört hat. Sie hat nämlich 2 ganz tolle Statements nochmal mit uns auf den Weg gegeben, wo wir Zeit hatten, drüber nachzudenken, das für uns zu reflektieren und ganz bestimmt auch in der letzten Woche umzusetzen, oder? Hat einer von euch irgendwelche guten Erfahrungen schon gemacht in den letzten 14 Tagen, so weil ihr was gehört habt hier im Gottesdienst und das praktisch in eurem Alltag zur Umsetzung gekommen ist? Ich hoffe, den einen oder anderen, zumindest innerlich, steigt gerade eure Hand in die Höhe und ihr denkt euch, ja, ich höre hier nicht nur Sachen, sondern die haben richtig guten Einfluss auf meinen Alltag. Also, diese 2 Sachen will ich nochmal kurz aufgreifen. Tanja hat eine Grafik mitgebracht, in der es hieß, wir sollen verschwenderisch mit der Liebe in uns sein. So richtig verschwenderisch mit dem umgehen, was Gott letztendlich in uns hineingelegt hat und letztendlich anderen dann daran teilhaben lassen. Sowohl Gott gegenüber, und das passt sehr gut zu unserer Gemeindevision, wo wir sagen, wir wollen leidenschaftlich Gott lieben. Ne? Denkt an das größte Gebot, was Jesus uns mit auf den Weg gegeben hat. Lieb dein Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Es geht darum, unsere Beziehung zu Gott wirklich zu pflegen und damit verschwenderisch umzugehen. Also nicht nur sonntags zwischen 11:03 und 45, wenn du eine Predigt hörst oder so, sondern dein ganzes Leben letztendlich davon beeinflusst wird, dass du eine lebendige Beziehung zu diesem Gott hast, aber genauso eben doch leidenschaftlich Menschen lieben, wirklich davon abgeben, was Gott in uns hineingelegt hat. Und da wird es heute ganz schwerpunktmäßig nochmal drum gehen. Außerdem hatte sie ein Zitat genannt von dem Robert Morris aus dem Buch, wo es heißt, ich wurde egoistisch geboren, aber großzügig wiedergeboren. Das ist doch der Hammer, oder? Dass dieses Wunder der Wiedergeburt, der Moment, wo du oder wo ich, wo wir diesen Gott für uns persönlich kennenlernen durften, dass das dann eben nicht nur so ein einmaliges Erlebnis ist, was sich dann 5 Minuten gut angefühlt hat, sondern das ist diametral, sagt man, das ist eine 180-Grad-Wendung, deswegen nennt man das ja auch so gerne Bekehrung, Umkehr. Es ändert sich alles im Leben, nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein lebenslanger Prozess, in den Gott uns hineinnimmt, dass wir erleben, wie Gott uns verändert, uns schleift, ähnlicher macht, Dinge auch verändert und wir damit wieder richtig umgehen lernen und das teilen lernen und eben auch zur Verfügung stellen anderen Menschen um uns herum. Eben nicht weiter egoistisch zu sein, sondern großzügig wiedergeboren worden. Und deshalb möchte ich heute meinen Schwerpunkt auf dieses Thema Großzügigkeit lenken. Großzügigkeit. Wow, das ist doch wohl mal ein cooler Begriff, oder? Ich hoffe, wir alle haben das in unserem Leben schon ganz oft erlebt, wie andere zu uns großzügig waren. Denk mal an irgendwelche Weihnachtsfeste, Geburtstage zurück oder was auch immer, wo du hoffentlich erlebt hast, dass jemand anders zu dir richtig großzügig war. Ich kann mich an ganz viele Dinge erinnern, wo ich einfach Honigkuchenpferdmäßig gestrahlt habe, weil andere Menschen zu mir großzügig waren. Egal, ob das in meiner Familie, in Freundschaften oder auch in der Gemeinde war. Wenn andere Menschen uns was Gutes tun und wirklich großzügig sind, dann macht das doch was mit einem und das verändert ganz, ganz viel. Und deshalb wollen wir uns das heute noch mal ein bisschen näher angucken. Das Buch hat dazu auch jede Menge zu sagen. Also ich ermutige euch, da gibt's auch ein ganzes Kapitel drüber. Und das ganze Buch an sich ist natürlich sehr, sehr gut und hilfreich zu lesen, um so diese Kerngedanken damit weiter zu verfolgen. Also lest das durch, seid darüber im Gespräch und tauscht euch darüber aus. Also Großzügigkeit ist ein biblisches Prinzip. Das habe nicht ich mir ausgedacht und auch nicht der Robert Morris, der das Buch geschrieben hat, dass wir jetzt mal, ja, worüber reden wir denn? Sondern Großzügigkeit ist eins der wesentlichen Züge Gottes, was man immer wieder entdecken und herauslesen kann. Was bedeutet Großzügigkeit überhaupt? Dass wir freigebig sind, nicht knauserig. Habt ihr schon mal knauserige Menschen kennengelernt? Die immer so, mit denen ist man nicht so gerne zusammen, oder? Dass man gerne Sachen oder Dinge mit anderen teilt und eben die Dinge, die wir haben, nicht für uns behalten, sondern einfach damit großzügig unterwegs sind. Und ich möchte mir jetzt mal kurz anschauen, wie das eigentlich bei uns Menschen so mit dem Thema Großzügigkeit ausschaut. Und alle, die ihr Kinder habt oder Kinder in eurem beruflichen Umfeld oder wie auch immer kennengelernt habt, das ist ja, das kann man sehr schnell und sehr gut beobachten, wie dieses Thema mit dem, also Kinder mit dem Thema Großzügigkeit unterwegs sind. Denn eins der ersten Dinge, die wir alle irgendwann mal als Kind gelernt haben, ist nein und meins. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal irgendwie mit einem Kind oder immer dann, wenn mehrere Kinder vor allen Dingen zusammen sind und es dann darum geht, irgendwie zusammen zu spielen und irgendwie so mit Spielzeug, was eigentlich dem einen Kind gehört, dann ist das ganz schnell, das nein, das ist meins, das will ich nicht teilen, da will ich nicht mit anderen spielen. Oder auch bei mir in der Family, wenn es wieder darum geht, Eli, jetzt werden die Zähne geputzt, nein, ich will nicht Zähne putzen. Also dieses, ne, ich will einfach Dinge nicht, ich will sie für mich behalten und erstmal dieses total auf sich selbst gerichtete. Und im Laufe unseres Lebens, wenn wir dann älter und erwachsen werden, ändert sich das total. Wir werden freigebig, großzügig und sagen immer nur ja und teilen alles in unserem Leben, oder? Ja, nee. Oft nicht. Also für die, die verheiratet sind, ein ganz gutes Beispiel auch aus meinem Leben, das Thema das gemeinsame Bett, so, ne? Also in den meisten Fällen ist das ja so, dass das auch nicht nur 1 Meter breit ist, sondern man dann ein bisschen mehr Geld ausgegeben hat und dann vielleicht 1,80 oder 2 Meter oder so, damit man auch Platz hat in seinem Bett, ne? Vielleicht 2 Matratzen, bei uns ist das zumindest so. Und dann müsste man ja meinen, 50-50, ne? Es gibt die Hälfte des Mannes und die Hälfte der Frau. Ne, und keinerlei Probleme. Nee, also ich bin jetzt seit 9 Jahren verheiratet und habe festgestellt, das ist manchmal eher so 1/8, 7/8 Aufteilung. Also wenn es nach meiner Frau gehen würde, ich habe sie gefragt, ob ich das erzählen darf. Sie meinte, ja, geh nicht zu sehr ins Detail, aber ein bisschen. Also die würde am liebsten einmal so von der einen Ecke quer zur anderen Ecke rüber und dann noch die Arme und die Beine und ich muss dann gucken, wo ich bleibe. Und sie hat auch in unsere Ehe damals eingeführt, dass wir eine gemeinsame Bettdecke haben. So eine große. Ich habe irgendwann mal zu Gott gesagt, ja, es gibt so Stachel im Fleisch und so Dinge, wo du mich anscheinend irgendwie trainieren möchtest, ne, wo ich so, vielleicht erkennt sich der ein oder andere wieder, so dieses Gefühl von, na, meins, ne, wenn man dann nicht schlafen kann und so. Ist nur ein kleines lustiges Beispiel, wo es eben darum geht, wie gerne ist man bereit, großzügig dem anderen irgendwie Platz und was auch immer zu überlassen. Und ich glaube, wir alle haben irgendwie Dinge in unserem Leben, in unseren Beziehungen oder bei uns ganz persönlich, wo ich mal so ein bisschen gegenüberstellen heute möchte in der Predigt. Einmal das Thema Großzügigkeit und man nennt das so Neudeutsch Versus, also das Gegenteil davon ist dann Geiz oder eben auch Egoismus. Und wisst ihr was? Die Bibel hat ganz viel zu diesen beiden komplexen Themen zu sagen. Nämlich großzügig zu sein oder was es auch mit einem Menschen oder einem Leben macht, wenn man eben nicht großzügig ist, sondern eher geizig und egoistisch unterwegs ist. Und dazu gucken wir uns jetzt eine super Bibelstelle an, nämlich im Johannesevangelium, dem 12. Kapitel. Es soll ja Menschen geben, die sich hier Notizen machen und das finde ich sehr gut. Wer schreibt, der bleibt und kann immer nochmal Sachen nachverfolgen. Also Johannes 12, die Verse 1 bis 8 lesen wir gemeinsam. Ich habe sie euch auch großzügig auf dem Beamer mitgebracht, dass ihr es mitlesen könnt, aber wenn ihr eigene Bibeln habt, auch sehr gerne dort. Also, spannende Geschichte. 6 Tage vor Beginn der Passafeierlichkeiten kam Jesus nach Bethanien, in die Heimatstadt von Lazarus, jenes Mannes, den er von den Toten auferweckt hatte. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, dass ich mal vor ein paar Wochen über Lazarus gepredigt habe, wie Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Dürft ihr gerne im Internet nachhören. Dort wurde zu seinen Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit ihm am Tisch. Da nahm Maria ein 12 Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nardenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn später verriet, dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Jesus erwiderte, lass sie, sie hat als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Die Armen habt ihr immer bei euch, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Wisst ihr, ich liebe die Bibel, weil die voll ist voller krasser Geschichten. Wenn ich sowas lese und mich dann eben wirklich damit auseinandersetze, dann überlege ich mir, boah, krass, was Jesus damals erlebt hat, getan hat, was wie auch konfrontiert war mit den Jüngern, mit denen er unterwegs war, aber auch Menschen, die das erlebt haben, Wunder, die er gewirkt hat oder so eine Geschichte hier, wo eben eine Person so richtig was Krasses getan hat. Hier ist was richtig Eindrückliches passiert. Jesus lässt sich nämlich, oder er lässt es zu, mit super kostbarem Öl die Füße salben von der Maria. Ganz kurz zum Hintergrund, dieses Öl wird ja hier als total kostbar beschrieben. In der Übersetzung, die ich euch mitgebracht habe, ist hier von 12 Unzen die Rede. In anderen Übersetzungen wird ein Pfund genannt oder 300 Dinare Silbergroschen. Und das hatte, das haben mal Wissenschaftler ausgerechnet oder versucht nachzuverfolgen, hatte ungefähr den Wert eines durchschnittlichen Jahreslohns von Arbeitern damals. So, jeder von euch weiß, was er ungefähr monatlich verdient. Jetzt nimm das mal 12. Kommt eine entsprechende Summe bei raus, glaube ich. Und jetzt überleg dir mal, diese Summe verprasst du in einem ganz kurzen Moment, der nur ein paar Sekunden dauert, indem du nämlich das, den Wert letztendlich in Form des Öls über Jesu Füße auskippst und dann noch mit deinen Haaren das trocknest. Boah. Krass, oder? Mal angenommen, du verdienst 2000 Euro im Monat, mal 12, müssten ja 24.000 Euro dann sein. 24.000 Euro, ey, alter Schwede. Das ist doch mal ein Wert, oder? Da könnte man noch ein Auto von kaufen. Da könnte man ganz oft zu McDonald's gehen. Das könnte man Brot für die Welt spenden. Das könnte man. Ja, könnte man. Und der Judas hat das ja auch angemerkt. Moment mal, das geht doch nicht, Jesus. Da könnten wir viel bessere Sachen mitmachen, als das jetzt hier in diesem Moment verschwenden. Aber ganz wichtig bei diesem Einwand, den Judas da gebracht hat, man muss verstehen, was war sein Herz eigentlich dahinter? Und sein Herz war letztendlich Geiz. Ihm ging es gar nicht darum, dass das Geld für einen besseren oder für einen guten Zweck eingesetzt wird, sondern er hat es einfach nicht eingesehen, weil sein Herz voll war von Egoismus, von Geiz. Er selber hat sich auch immer wieder an dem Geld bedient, was eigentlich für andere Menschen gedacht war. Und hier sehen wir diese Gegenüberstellung, nämlich diese zwei Personen. Diese großzügige, verschwenderische Maria, die das einfach verprasst in dem Moment, weil es ihr so wichtig war, so ein Herzensanliegen damit etwas zum Ausdruck zu bringen, und auf der anderen Seite Judas, der einfach nur auf sich und seine Bedürfnisse geguckt hat. In dem Buch von Robert Morris gibt es ein richtig gutes Statement zum Thema Großzügigkeit. Dort schreibt er: Wo Großzügigkeit ist, da ist Gott. Wo Großzügigkeit ist, da ist Gott. Und wisst ihr warum? Und das habe ich am Anfang meiner Predigt schon gesagt, weil Gott durch und durch großzügig ist. Oh, Gott ist so großzügig. Gewesen, immer noch und wird es auch in Zukunft zu uns Menschen sein. Wisst ihr, eine weitere Definition von Großzügigkeit ist auch: Du gibst mehr als das, was man normalerweise erwarten würde. Dann ist man großzügig, wenn man mehr gibt, als was im Durchschnitt oder normalerweise man erwarten würde. Und wisst ihr, warum Gott großzügig ist? Damals, heute und in alle Ewigkeit. Weil obwohl wir Menschen uns gegen ihn entschieden haben. Thema Sündenfall. Ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben. Und das bis heute, die Auswirkungen, wir spüren, dass Menschen erstmal getrennt von diesem Gott leben. Wisst ihr, Gott hätte sagen können: Ihr wollt mich nicht. Ihr da auf der Erde, ich im Himmel. Seht mal zu, wie er alleine klarkommt. Und Tanja hat das letzte Woche auch gesagt. Gott in seiner Allmacht hätte doch bestimmt auch irgendwie 26 andere Lösungsansätze haben können, irgendwie wieder diese Beziehung zwischen Mensch und Gott herzustellen, oder? Gott ist doch alles möglich. Aber nein, er hat sich ganz bewusst dazu entschieden, diesen Weg zu gehen, selber Mensch zu werden durch Jesus Christus. Und obwohl er unschuldig gewesen ist, letztendlich für die Menschheit ans Kreuz zu gehen und stellvertretend alle Schuld, alles Schlechte auf sich zu laden, so damit du und ich heute mit diesem Gott eine lebendige Beziehung führen können. Also wenn das nicht großzügig ist, dann weiß ich es auch nicht. Gott ist großzügig. Und wo wir Großzügigkeit ausleben, da ist Gott. Der Kerngedanke hinter all dem ist: Wer das einmal für sich verstanden und ergriffen hat, der ist dankbar Gott gegenüber und will, glaube ich, auch Gott nacheifern. Es ihm nachtun und seine Großzügigkeit in seinem Leben leuchten lassen. Und wie kann man das tun? Ich glaube, in allererster Linie durch Taten. An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es: Seid eben nicht nur Hörer des Wortes, sondern werdet zu Tätern, ganz aktiv in unserem Leben etwas tun und letztendlich Gottes Großzügigkeit scheinen lassen. Es gibt ungefähr 7000 Stellen in der Bibel, die damit zu tun haben, dass wir in irgendeiner Art und Weise gesegnet sein sollen. Warum, wieso, weshalb, wie das dann aussehen kann. Und ganz, ganz oft in diesen Bibelstellen spielt das Thema Großzügigkeit eine ganz zentrale Rolle. Und wisst ihr, das habe ich jetzt schon öfter gesagt, in dem Moment, wo wir uns mit Gott verbinden und sagen: Ey, wir wollen dich besser kennenlernen, wir wollen dir ähnlicher werden, ist dieses Thema Großzügigkeit ganz zentral und wichtig. Und wir lassen Gottes Wesen letztendlich durch uns scheinen. Vielleicht habt ihr das Buch ja schon ein bisschen gelesen und ihr werdet festgestellt haben, es wird immer wieder auch auf das Thema Finanzen eingegangen. Weil Großzügigkeit und Finanzen ist relativ nah beieinander. Warum, erkläre ich euch später gleich nochmal. Aber ganz wichtig an dieser Stelle ist mir auch nochmal zu betonen: Es geht nicht nur um Geld. Also jeden Sonntag, den wir jetzt hier predigen, und egal ob das Segen war, Saat und Ernte, Großzügigkeit oder auch die nächsten 2-3 Wochen, wo wir über ein Leben voller Segen predigen, geht es eben nicht nur ums Geld, sondern es geht um so viel mehr in unserem Leben. Großzügigkeit ist letztendlich eine Währung, die sich ganz dolle zwar in Geld festmacht, aber eben doch andere Komponenten hat. Zum Beispiel das Thema Zeit. Zeit ist Geld. Also letztendlich großzügig mit seiner Zeit umzugehen. Egal, ob das seinem Ehepartner gegenüber ist, Freunden, Kollegen, wie auch immer, sich Zeit für andere Menschen zu nehmen, ist manchmal noch sehr, sehr viel kostbarer in unserer heutigen Zeit geworden als ein paar schnöde Euros. Also bitte lass uns das immer nicht nur auf Finanzen denken, sondern unter anderem auf Zeit. Oder ein weiterer Bereich sind freundliche Worte und Komplimente. Wer von euch geht großzügig mit Komplimenten um? Hinterfragt euch mal selber in dem Moment. Ich muss mir das immer wieder sagen. Ich versuche ein positiver Mensch zu sein, nicht immer nur zu meckern und zu nölen und Dinge immer nur schlecht zu sehen und besser zu machen. Was für eine kostbare Währung ist das doch, wenn wir mit Menschen zusammen sind und einfach mal sagen, ey, Lorenz, ich habe gehört, letzte Woche auf der Arbeit, das lief bei dir irgendwie richtig gut. Super, was du da gemacht hast. Joe hatte früher mal so einen gernen Ausspruch, wo er gesagt hat, merken wir was? Also was macht das jetzt so mit uns? So in dem Moment, wo man nett ist zu anderen Menschen, wo man Komplimente macht, so das macht doch was mit einem. So da knallt volle Lotte Gott durch, oder? Ey, lass uns positiv sein. Lass uns mit Komplimenten, mit netten Worten so richtig verschwenderisch sein. Nicht geheuchelt, nicht so, oh, das war richtig doof, aber ja, hast du super gemacht? Das meine ich nicht. Aber ehrlich, authentisch, dort, wo du mitkriegst, dass irgendwas gut gelaufen ist, freu dich doch mit demjenigen und sei da so richtig großzügig. Genauso auch mit deinen Talenten, mit deinen Gaben und Fähigkeiten, die Gott in dich hineingelegt hat. Weißt du bist ein Unikat, du bist ein wundervoll geschaffenes Wesen Gottes. Und auch wenn sich das manchmal nicht so anfühlt, besonders morgens um 6, wenn man in den Spiegel guckt. Du bist so gut gemacht von Gott. Und weißt du, das, was Gott in dich hineingelegt hat, das hat er dir nicht nur gegeben, damit es dir gut geht und damit du es sich nett anfühlst, sondern er möchte, dass du damit wucherst, dass du es einbringst ins Reich Gottes, dass du damit richtig gute Sachen in Gang bringst, in Bewegung. Auch in dieser Gemeinde hier. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Gaben, deine Talente. Und wenn du vielleicht seit 5 Monaten, seit 6 Jahren, seit 25 Jahren in diese Gemeinde gehst und eigentlich eher Besucher bist im Sinne von, es gibt gar nicht so richtig, wo du mit anpackst, wo du mit hilfst, wo du mitdenkst. Ey, ich möchte dich ermutigen, werde großzügig mit deinen Gaben, Fähigkeiten und Talente, die ins Reich Gottes einzubringen, sowohl im privaten als auch im gemeindlichen Kontext. Wir werden euch in Zukunft da noch mehr Gelegenheiten zu geben und entdecke einfach für dich, was das im Praktischen bedeutet. Und eine letzte Sache, wo es sich, glaube ich, lohnt, richtig großzügig mit umzugehen, ist das Thema Lobpreis und Dank. Nicht umsonst hat irgendwer Schlaues mal gesagt, Loben zieht nach oben. So, und immer, wo wir Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, macht das auch mit uns was ganz Positives. Auch da verbinden wir uns letztendlich mit dem Wesen Gottes. Und überleg mal, wie es mit dem Thema Lobpreis und Dank in dir aussieht. Und nochmal, man ist immer dann großzügig, wenn man über das hinausgeht, was normalerweise von dir in dem Bereich erwartet wird. Also, wenn das Thema Lobpreis und Dank zum Beispiel in deinem Leben sich darauf reduziert, dass du sonntags zwischen 10 und 12 Lobpreis machst und dankbar bist, dann ist das gut. Das ist schon mal sehr gut, dass du das machst. Aber ist das großzügig Gott gegenüber? Jetzt müsstet ihr alle, nein, haben wir vorhin ja gelernt, ne? Nein ist ein Begriff, den Menschen drauf haben. Nee, sondern dann, wenn man über das normale Maß hinaus mit diesen Sachen umgeht und wuchert, dann entsteht Großzügigkeit und dann lassen wir Gott so richtig zum Vorschein kommen. Und ein weiterer Gedanke auch noch, eine Frage, die sich meiner Meinung nach jeder Christ ja irgendwie stellt, wenn du hier sitzt, Gott kennengelernt hast oder vielleicht auch gerade auf dem Weg dahin bist: Wie kann ich Gott noch näher kommen? Hat sich schon mal jemand diese Frage von euch gestellt? Wie funktioniert das eigentlich? Wie kann ich diesem Gott letztendlich, diesem allmächtigen, großen Gott begegnen, Zeit mit ihm verbringen, näher kommen? Ja, es gibt 1000 Methoden und wir versuchen das irgendwie hier zu machen durch Lobpreis, durch Bibellesen, durch gemeinsame Gebetszeiten, durch, Joe hat mal vor Jahren so eine super Predigt gehalten über 9 Schlüssel, Wege, wie man seine Beziehung zu Gott pflegen kann. Alles richtig und super. Aber eine Methode, um Gott näher zu kommen und sein Herz zu berühren, ist, großzügig zu sein. Und wisst ihr warum? Weil Gott großzügig ist. Und immer da, wo wir Gott nacheifern, glaube ich, werden wir automatisch verwandelt. Kommen wir ihm ein bisschen näher, haben wir mehr und mehr Anteil an dem, wie Gott eigentlich in unserem Leben sein möchte. Und es gibt bestimmte Dinge, die einen immer näher zu Gott bringen. Großzügigkeit, Dankbarkeit, Lobpreis, freundlich zu sein, von sich selber wegzugucken, den anderen höher zu achten, ey, die Bibel ist so voll. Du musst nur mal 10 Minuten lesen in der Bibel und ich kann dir garantieren, du wirst Dinge für dich entdecken, die dich näher zu Gott bringen. Und ganz wichtig ist mir auch, heute Morgen zu sagen, wenn wir hier über Großzügigkeit, über Saat und Ernte und all diese Sachen reden, wir predigen hier kein Wohlstandsevangelium. In dem Sinne von, das sind Automatismen, die, wenn du 10 Euro gibst, Gott dir automatisch nächste Woche 100 Euro zurückgeben wird. Nee. Aber darum geht's auch nicht, sondern es geht darum zu entdecken, was Gott mit dir, deinem Herzen und deinem Leben daraus machen möchte. Und ja, ganz oft sind Ergebnisse, dass das, was man gesät hat, vielfältig dann irgendwann man mal ernten kann. Aber das heißt nicht, dass es morgen ist. Das ist manchmal 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre später oder eben auch auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber eins weiß ich, wenn du großzügig bist, darfst du erwarten, dass Gott auch sehr, 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 sehr großzügig zu dir sein wird. Weil ey, wer ist denn Gott? Wenn wir ihn um ein Stück Brot oder einen Fisch bitten, gibt er uns dann einen Stein zu essen dafür? Nee, das ist doch nicht Gott, oder? Gott ist der liebevolle Papa, der es so richtig gut mit einem meint und uns beschenken möchte, uns segnen möchte, ein Leben voller Segen. Leute, und das ist der Grund, warum wir das hier predigen. Nicht, weil ich vor einem halben Jahr auf einem Seminar von diesem Buch gehört habe und mir empfohlen wurde, predigt mal dieses Buch in eurer Gemeinde. Nee, das war ein Anstoß, den ich dann mitgenommen habe und wo ich in die Gemeindeleitung gegangen bin und gesagt habe, ey, ich habe gute Erfahrungen mit so einem Buch gemacht, ich habe das gelesen und da stecken so viele tolle Dinge drin, wo wir erleben dürfen, dass Gottes Segen noch viel mehr sich Bahn bricht in unserem Leben. Und ich bin dankbar, dass wir uns entschlossen haben, das zu machen. Und solltest du dich irgendwie schwer damit tun oder sagen, oh, das ist ja irgendwie ganz crazy und komisch, du darfst gern zu mir kommen und mich darüber beschweren, aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass das sehr gut ist. Und entdeckt doch bitte, wo Gott in eurem Leben da reinsprechen möchte. Entgegen meiner üblichen Predigtradition in den letzten 1-2 Jahren, ich habe es ja oft so, dass ich eine zentrale Bibelstelle mitbringe und die sehr ausführlich durchkaue und euch sage, was ich glaube, was Gott darüber reden möchte, mache ich es heute mal andersrum. Ich habe euch noch einige Verse mitgebracht, die was zum Thema Großzügigkeit, aber auch dem Gegenteil Geiz zu sagen haben. Und lasst uns doch da alle mal ganz weit die Ohren und die Herzen aufmachen, weil ich glaube, Gottes Wort will zu uns sprechen heute Morgen. Wisst ihr, Steven, der gibt sich Mühe, sich gut vorzubereiten und hier schlaue Dinge zu sagen. Aber Gott ist es so viel mehr ein Anliegen, unser Herz zu berühren, uns zum Positiven hin zu verändern und uns einfach Erkenntnis zu schenken, wo der Heilige Geist uns verändern möchte. Und deswegen lassen wir jetzt ganz bewusst auch noch mal ein paar Verse aus der Bibel zu Wort kommen. Im 5. Mose 15, die Verse 7 und 8 heißt es, gibt es jedoch Arme unter euren Landsleuten in euren Städten, in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, dann seid ihnen gegenüber nicht hartherzig und geizig, seid vielmehr großzügig und leiht ihnen, was sie brauchen. Nicht hartherzig und geizig, sondern vielmehr großzügig. Es war damals an das Volk Israel gerichtet, aber ich glaube, auch wenn es damals in eine ganz bestimmte Situation hineingesprochen wurde, wir erkennen immer wieder Wesenszüge Gottes aus diesen Versen und Geschichten, die wir auch unser heutiges Leben genauso auch anwenden dürfen. Nicht hartherzig zu sein, sondern großzügig zu sein. Die Sprüche 11, Vers 24 und 25 sagen dazu, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Wisst ihr, die Sprüche, die sind echt cool. Kann ich euch an dieser Stelle mal empfehlen. Ich merke das an mir und viele andere Christen sind sehr Neues Testament orientiert und lesen sich gerne die Evangelien und die Briefe und sowas durch. Alles richtig und gut. Aber auch das Alte Testament ist so voll von Schätzen, wo wir Gottes Wesen erkennen und verstehen dürfen. Und die Sprüche, wow, Weisheitsliteratur auch genannt, etwas, wo Dinge zusammen und aufgeschrieben wurden, die so richtig Einfluss auf unseren praktischen Alltag haben sollen. Man nennt nicht umsonst die Bibel Gebrauchsanweisung, Liebesbrief auch für unser Leben, wo wir richtig wertvolle Dinge rausziehen können. Wer großzügig gibt, der wird immer reicher. Und wie gesagt, nicht reich in dem Sinne, dass das nur finanziell gemeint ist und dass du innerhalb kürzester Zeit von 100 Euro auf 1 Million Euro irgendwie dein Konto steigt. hätte ich auch nichts dagegen. Aber Gott weiß anscheinend, dass mir das nicht so richtig gut tun würde. Deswegen hat er es bisher noch nicht gemacht. Wer weiß, was da in Zukunft noch so kommt. Aber da sind einfach Prinzipien Gottes drin, die wir für uns greifen dürfen. Auch nochmal in den Sprüchen, 23. Kapitel, Vers 6. Iss nicht, also jetzt ist das Essen gemeint, ne, im Gegensatz zum Anfang des Gottesdienstes, iss nicht bei einem Menschen, der geizig ist und habe kein Verlangen nach seinen Leckerbissen. Ich esse gerne. Ey, aber wie viel schöner ist das, in einer Gesellschaft mit Menschen unterwegs zu sein, die nicht nur auf ihr Wohl und dass sie satt werden und das Leckerste, das Meiste, das Tollste haben, sondern gerne das mit anderen teilen. Es gibt im Neudeutschen so einen schönen Begriff, der heißt Sharing is Caring, also sich um andere kümmern, indem man auch andere Menschen versorgt und so. Wisst ihr, in meinem Freundeskreis, ich habe ja auch einige Leute als Freunde, die glauben nicht an Gott, die sind nicht kirchlich unterwegs und sind trotzdem gute Freunde von mir, auch das soll es geben. So speziell aus meinem Fußballklüngel und so. Und das ist total cool bei denen. Wenn wir dann mal irgendwo, wenn einer Geburtstag hat, wir feiern gehen oder einfach nur mal so abends ein Bier trinken gehen oder wo auch immer unterwegs sind. Oft ist es ja so, wenn es dann um das Thema Rechnung geht, dann wird erstmal so ausgeklüngelt. Naja, der hatte ein Bier, der hatte drei Bier und noch den Nachtisch und das Schnitzel und der hat 6 €, der hat 10, 12 €. Oder in Familien wird sich auch gerne mal gestritten. Nein, ich, also so, ne, wer hat jetzt was? Wisst ihr, in dem Freundeskreis ist es total cool, die sind mega großzügig. Wir waren letztens hier auf dem Weinfest in Braunschweig, waren da so 2-3 Stunden und mit 5, 6 Leuten und dann trinkt man natürlich auch so seine, ich weiß gar nicht, was wir da hatten, 2, 3 Flaschen oder so, keine Ahnung, die dann so aufgeteilt wurde in der Runde. Und da sagt einfach einer, ey, ich bezahle das. Wir müssen das gar nicht irgendwie jetzt großartig ausrechnen, sondern dann kommt die Rechnung und einer sagt, ey, heute bin ich mal dran und man weiß einfach, in x Wochen ist wer anders dran. Das ist so ein ganz lockerer, großzügiger Umgang miteinander und wisst ihr was, mit denen bin ich echt gerne zusammen mit den Leuten. Das macht Spaß, das macht Freude, wenn es in dem Moment nicht darum geht, oh, jetzt, ich will aber nicht 3 € mehr ausgeben oder so, sondern man einfach großzügig ist. Das ist was ganz Kostbares. Und das sind dann auch Menschen, mit denen man wirklich gerne zusammen ist. Und nein, die kennen Jesus noch nicht, aber ich bete dafür, dass sie Jesus kennenlernen. Und unsere Beziehung mit dazu beiträgt, dass sie diesen Gott wirklich in mir sehen und irgendwann neugierig sind und ihn auch kennenlernen wollen. Aber selbst von solchen Leuten kann ich manchmal was lernen. 2. Korinther 9, Vers 5 sagt, deshalb habe ich lieber die Brüder vorausgeschickt, sagt Paulus, damit sie dafür sorgen, dass die von euch zugesagte Spende auch wirklich bereit liegt. Es soll doch eine großzügige Gabe sein und kein Almosen von Geizhälsen. Alles krass, wenn man sich mal genau überlegt, was der Paulus da eigentlich gemacht hat. Der ist ja viel rumgereist, hat Gemeinden gegründet, hat die dann von außen so ein bisschen betreut und dann wurden immer wieder Gelder gesammelt, damit die auch ein Auskommen hatten und irgendwie nicht nur Hunger am Hungertuch nagen mussten. Und dann hat er die Brüder vorausgeschickt, sozusagen nochmal ein bisschen gepiekst und sehr dazu ermutigt, großzügig zu sein. Ich glaube, es ist besser, wenn das gar nicht notwendig ist, dass irgendein Leiter kommt und sagt, so Leute, ihr müsst jetzt großzügig sein, sonst machen wir uns hier irgendwie peinlich, sondern lass uns doch alle entdecken, dass wir Gottes Herz da drin sehen und es einfach gerne und freiwillig und von Herzen tun. Aber es ist anscheinend ein Wert, der damals schon sehr, sehr wichtig war und wo selbst ein Paulus auch einiges zu sagen hatte. Und im Markus-Evangelium, 7. Kapitel, Verse 21 bis 22, denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. Boah, da kommt jetzt nochmal richtig die Keule. Also alles Dinge, die total entgegengesetzt sind dessen, wie Gott eigentlich ist und wie er auch möchte, dass wir Menschen unterwegs sind. Und ihr habt mit Sicherheit gut aufgepasst gerade. Das Thema Habgier, Geiz, Egoismus wird in einer Reihe genannt mit Dingen wie Unzucht, Mord, Ehebruch und so weiter und so fort. Wisst ihr, Gott macht keine Abstufung. im Sinne von, das sind schlimme Sünden, das sind nicht so schlimme Sünden, sondern alles Dinge, die uns von Gott trennen, trennen uns von Gott, sind eben nicht Dinge, wie Gott sie sich vorstellt für uns und unser Leben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das für uns ergreifen und verstehen, dass das Gegenteil von Habgier und Geiz eben Großzügigkeit ist und wir in unserem Leben auch entsprechend darin unterwegs sind. Und wisst ihr, wir Menschen haben ja im Laufe unseres Lebens so eine gewisse Logik antrainiert bekommen, die lautet, wenn ich etwas habe und davon abgebe, dann habe ich weniger. Oder? Also, wenn ich 3 Äpfel habe und 2 davon abgebe, dann habe ich nur noch 1 Apfel. Logisch, oder? Also Mathe, ich ging so einigermaßen bei mir damals in der Schule. Ich hatte andere Fächer, die stärker bei mir waren. Aber das verstehe ich noch, dass man, wenn man etwas hat und davon abgibt, dass es dann im ersten Moment logisch gesehen weniger wird. Und ja, das ist auch so. Aber wisst ihr, was das Coole an der Bibel ist? Die macht uns so ganz andere Prinzipien deutlich. Es geht bei Gott nicht immer in allererster Linie um Logik, sondern um Glauben. Glauben. Und ganz wichtig dabei, Glauben ist nicht zu verwechseln mit Dummheit. Es gibt Momente, wo es wirklich dumm ist, Dinge wegzugeben. So, wo Gott nicht gesprochen hat, wo Gott nicht den Impuls gegeben hat, irgendwie wegzugeben. So, das muss man mit Gott irgendwie in einer innigen Beziehung herausfinden. Wann ist es dran, wo wirklich Gott spricht und einen herausfordert und ermutigt, einen Glaubensschritt zu tun? Und wo ist es manchmal vielleicht auch einfach eigene Dummheit? Also das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen. Das ist wichtig auch zu differenzieren. Aber es geht nicht um Logik, sondern es geht darum, unseren Glauben auszuleben. Und eine geistliche Gesetzmäßigkeit ist eben, wenn du nur für dich behältst, wird Gott dir nichts noch extra dazu schenken. Wie in diesen Sprüchen. Die, die für sich behalten, die werden eher ärmer und die, die teilen, die werden immer reicher werden. Wenn du aber großzügig bist, dann machst du dich zu einem Teil einer Sache, die viel, viel größer ist als du selbst. Nämlich dem Reich Gottes. Du darfst erleben, wie die Dimensionen des Himmels in deinem Leben aufbrechen und Gott dich segnen möchte. Ein Leben voller Segen. Und nein, nochmal, das bedeutet nicht, dass du alle 2 Tage einen Briefumschlag mit 500 Euro unter deiner Tür hast. Oh, wie gerne hätte ich das. Vor 2 Jahren ungefähr, da haben meine Frau und ich Urlaub in Florida gemacht. Sind zu Kenntnis für die, die nur noch können, mal rüber geflogen. Und ein paar Tage bevor wir geflogen sind, war plötzlich in meinem Postfach hier in der Gemeinde ein Briefumschlag, wo 100 Euro drin waren und jemand dazu geschrieben hat aus der Gemeinde hier, macht euch einen schönen Urlaub, wir wollen euch was schenken, so. Könnt ihr euch vorstellen, wie doll wir uns darüber gefreut haben, dass jemand uns was Gutes tun möchte, großzügig war und von dem wirklich abgegeben hat, so und uns damit wirklich ein Segen geworden ist. Aber nein, ich erlebe das nicht jede Woche und das ist auch okay. Gott versorgt uns, Gott ist gut zu uns, aber wir dürfen entdecken, wo Gott uns über die Maßen segnen möchte. Nicht nur in Finanzen, sondern in Dingen wie Liebe, wie Freude, wie in Friede, wie Zufriedenheit, wie einfach diese göttlichen Dinge mehr und mehr sich Bahn brechen. Und das ist unmittelbar verknüpft eben mit diesem Thema Großzügigkeit. In Epheser 5, Vers 3 heißt es, weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Puh, noch so ein Knaller. Unzucht, Unreinheit oder Habgier. Wisst ihr, wir Christen sind sehr gut da drin, Dinge zu verteufeln und zu verurteilen, die irgendwie was mit sexuellen Dingen, Unreinheit und Böse und Mord und weiß ich nicht was. Aber dieses Thema Geiz, Habgier, Egoismus, ja, da muss jeder selber irgendwie zusehen, was und wie er damit unterwegs ist. Die Bibel nennt auch hier wieder, setzt das auf eine Ebene. Und wisst ihr, und jetzt komme ich nochmal kurz auf das Thema Geld. Geld ist eine Prüfung. Und zwar deshalb, weil es etwas ist, was Gott uns zur Verfügung stellt, wie alles andere in unserem Leben. Die Energie in unserem Körper, unsere Intelligenz, unsere Motorik, alles, was Gott, wie er uns erschaffen hat, damit wir letztendlich Geld verdienen können. Weil Geld, das fällt ja nicht einfach so vom Himmel. Sondern jeder von uns hat einen Job, dem er irgendwie nachgeht oder ist inzwischen Rentner und ist in einem Sozialsystem, was ihn irgendwie auffängt oder so. Und das alles ist nur zustande gekommen, weil Gott uns befähigt hat, letztendlich aus unserem Leben was zu machen. Also ist ganz wichtig an dieser Stelle, alles kommt von Gott. Die Quelle unserer Versorgung ist Gott. ist nicht Siemens, VW, der Staat, wenn du Beamter bist oder wer auch immer. Das ist letztendlich nicht die Quelle, wo unsere Versorgung herkommt, sondern Gott selbst will die Quelle sein. Und ganz wichtig, da wo du Geld und Zeit hineingibst, das zeigt, was dir wirklich wichtig ist in deinem Leben. Oder? Eine andere Stelle sagt, wovon unser Herz voll ist, das geht in unserem Mund über. Also immer da, wo wir Aufmerksamkeit, Zeit, Geld in irgendwas investieren, das zeigt letztendlich, was uns wirklich wichtig ist. Lukas 16, Vers 11 sagt, wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Also wenn wir es noch nicht mal hinkriegen, mit unserem Geld gottgemäß unterwegs zu sein, wie wollen wir dann erwarten, dass Gott uns den ganzen anderen Segen irgendwie zur Verfügung stellt? Und ganz wichtig dabei ist hier dieses Wort verwalten. Wir sind alles letztendlich Verwalter hier auf der Erde. Egal, ob du 5 Euro in deinem Portemonnaie hast oder 500 Euro oder denk an dein Bankkonto. Steile These, ihr könnt mich hinterher schlagen dafür. Das gehört nicht dir. Das gehört Gott. Weil alles kommt von Gott. Gott hat's geschaffen, Gott hat's gegeben. Gott schenkt dir Kraft, Gott schenkt dir Gesundheit, Gott schenkt dir Gaben, Fähigkeiten, Talente, damit du dieses Geld irgendwie verdienen kannst und letztendlich zu einem Verwalter wirst, der es auf eine göttliche Art und Weise verwaltet, ausgibt, verbraucht und wie auch immer. Also ganz wichtig ist, was ist unser Anspruchsdenken? Ist alles meins oder bin ich ein Beschenkter Gottes? Gott ist nicht abhängig von unseren Finanzen, aber er prüft unser Herz da drin. Wisst ihr, die Bibel ist voll vom Thema Geld und Finanzen und Joe wird in den nächsten 2 Wochen da schwerpunktmäßig drauf eingehen auch. Es wird uns herausfordern, vielleicht auch an dem einen oder anderen Punkt stretchen. Aber wisst ihr, nicht, weil Gott abhängig davon ist, weil er da irgendwie ein Dogma draus gemacht hat, sondern weil er letztendlich unser Herz darin prüft. Was ist uns das Allerwichtigste? Wer ist das Zentrum? Wer ist unsere Quelle? Wer ist unser Versorger? Bin ich das? Ist das der Staat? Oder ist das unser Gott im Himmel? Das ist das Herz dahinter, warum wir auch diese Predigtserie hier predigen, weil wir Gottes Herz da drin weiterentdecken wollen. Ja, wie gesagt, in den nächsten Predigten wird es da noch viel drum gehen, auch um das Thema Zehnte oder was ist Opfer, was ist Kollekte. Ich weiß noch nicht genau, was der Joe alles so machen wird, aber der hat bestimmt einiges dazu zu sagen. Kleiner Teaser schon mal an dieser Stelle. Ich habe euch ja vorhin gesagt, Großzügigkeit beginnt dann, wo wir über das Normalmaß hinausgeben. Ich gebe euch schon mal einen kleinen Anstoß mit, der schon mal so ein bisschen einen herausfordert, nämlich Großzügigkeit beginnt dort, wo wir über den Zehnten hinausgeben. Oh, und jetzt merke ich, wie so ein paar Taschenmesser hier aufgehen und Messer und Gabeln aus dem Foyer geholt werden und ich gleich gelyncht werde wahrscheinlich. Ich will ja hier keinen Beliebtheitswettbewerb gewinnen, ne? Also ich finde das gut, wenn ihr mich alle nett findet und mich gern habt. Aber wisst ihr, wir Prediger, wir stehen hier vorne auf der Bühne nicht, damit ihr uns alle ganz doll lieb habt, sondern wir wollen euch herausfordern. Wir wollen euch Dinge aus der Bibel predigen, mit auf den Weg geben zum Nachdenken und erleben, wie Gott in unserem Leben größer wird. Amen dazu. Joe wird da einiges noch zu sagen haben. Wir dürfen da sehr gespannt drauf sein. Also man geht über das erwartende Maß hinaus. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn ich so eine Sachen hier sage, dann verängstigt das auch ein bisschen. Und oh, wie soll das funktionieren, Gott? Du weißt doch, oh, 15. September und ich habe schon wieder kein Geld auf dem Konto. Wie soll ich davon noch was abgeben? Ja. Ich habe auch manchmal Angst und weiß nicht so richtig, wie das funktionieren soll. Aber ich glaube an einen Gott, dem alles möglich ist. Und lass uns doch Gottes Herz da drin entdecken. Die Frage ist, was gibt uns Sicherheit und wer oder was ist die Quelle unserer Versorgung? Gott will uns segnen und Gott wird sich letztendlich um uns kümmern. Wisst ihr, ganz oft sind diese drei Dinge, Angst, Glaube und Vertrauen, ganz eng miteinander verbunden. Immer dort, wo wir Glauben investieren, gibt es in unserem Menschsein irgendwie so ein Hintertürchen, wo wir uns fragen, na, funktioniert das wirklich? Wird das gut sein? Wird Gott rechtzeitig da sein? Wird Gott eingreifen? Wird er wirken? Und so. Wir sind alles nur Menschen. Ich predige das alles, was ich mir heute gesagt habe, predige ich mir als allererstes, weil ich weiß, was das jeden Tag neu bedeutet, mich da reinzugeben und zu entdecken, wie Gott mich herausfordert und ich Gottes Herzschlag darin entdecken darf. Und so möchte ich dir einfach mit auf den Weg geben, such Gott da drin, entdecke, was er dir ganz persönlich darin zu zeigen hat und wie du das in deinem Leben dann praktisch umsetzt. Zum Abschluss meiner Predigt noch eine letzte Bibelpassage und dann möchte ich uns segnen, wo es heißt in Lukas 21, die Verse 1 bis 4, während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Da kam eine arme Witwe und warf 2 kleine Münzen ein. Jesus sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn jene gaben nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss, sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Wisst ihr, bei all dem, was wir predigen, geht es gar nicht darum, wie viel du letztendlich gibst. So, ist das viel, ist das wenig, sondern das musst du und wirst du mit deinem Gott zusammen entdecken. Die, die wenig in ihrem Leben haben, so lass dich herausfordern, an welchen Stellen du richtig großzügig sein kannst mit dem wenigen, was du momentan hast. Gott sieht dein Herz. Es geht nicht darum, wer hier 1000 Euro gibt, der ist mehr wert als der, der 2 Euro gibt. Es ist doch Quatsch. Zeig doch Jesus ganz, ganz offen und ehrlich an dieser Stelle. Es geht um unser Herz. A, was ist uns möglich? Aber B, wo lassen wir uns auch im Glauben herausfordern, Schritte zu gehen, die über das durchschnittliche normale Maß hinausgehen und dann entdecken, dass von unserem Versorger im Himmel er uns im Überfluss zurück segnet. Vielleicht durch Finanzen, vielleicht aber auch durch ganz andere Dinge. Und jeder von euch kennt sich, weiß einfach gerade, wie es in seinem Leben so aussieht. Und ich möchte zum Abschluss einfach mit uns beten, dass Gott unser Herz berührt, dass er uns ganz praktisch zeigt, was sind die nächsten Schritte, wo können wir vielleicht ganz praktisch darin werden. Und wenn du das auch möchtest und für dich entdecken darfst, wie Gottes Großzügigkeit sich noch viel mehr Bahn bricht in deinem Leben, dann lass uns jetzt gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass wir uns momentan so mit diesen Themen auseinandersetzen dürfen, so göttliche Prinzipien. Was ist Segen? Wie funktioniert das? Wo sind da Dinge, wo wir so ganz neu oder vielleicht auch zum ersten Mal für uns entdecken dürfen, wie du einfach unser Leben prägen und gestalten möchtest, Herr. Und ich möchte das für mich sagen und auch stellvertretend für diese Gemeinde und jeder, der sich da so einklinken möchte. Wir wollen dich noch viel mehr erleben und entdecken. Wir wollen wirklich sehen, wie du bist, Herr. Mit all deinem Facettenreichtum, mit all deiner Größe, deiner Güte, deiner Heiligkeit, deiner Treue, deiner Großzügigkeit, oh, so viele Dinge, die wir für uns noch entdecken dürfen. Und wenn wir uns jetzt gerade so um diesen Themenkomplex drehen, Herr, dann bitte ich dich wirklich, dass du es zur Umsetzung bringst, Herr. Dass du unser Herz ganz weich machst, dass dort, wo wir vielleicht bisher andere Wege gegangen sind, wo wir eher egoistisch waren, geizig in manchen Bereichen, Jesus. Ich bitte dich, dass du unser Herz veränderst. Nicht, weil Steven, Joe oder wer auch immer das von vorne hier gepredigt hat, sondern weil du, Heiliger Geist, ganz liebevoll einfach uns anrührst und uns Stück für Stück veränderst und uns zu Menschen machst, die einfach ein leuchtendes Beispiel für deine Göttlichkeit sind, Herr. Ich danke dir, Gott, dass wir in den nächsten Tagen solche und ähnliche Dinge erleben werden und freue mich drauf, einfach zu hören und miterleben zu dürfen, wie deine göttliche Großzügigkeit so richtig im Christuszentrum hier scheint. Und einfach danke dafür, dass du so gut zu uns bist. Amen.